NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt Sie Andreas Flocken. Willkommen zu unserer Tageschronik. Heute berichten wir unter anderem über diese Themen. Beratungen über Handelspolitik und Klimaschutz. Auftakt des G7-Gipfels in Taormina. Trumps erste Auslandsreise. Ablenkung von der US-Innenpolitik. Hierzu der Kommentar. Unterschätzte Masern-Impfregelungen sollen verschärft werden. Mehr als 20 Tote. Terroranschlag auf koptische Christen in Ägypten. Außerdem berichten wir über den evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg. Für US-Präsident Trump und drei weitere Staats- und Regierungschefs ist es eine Premiere. In Taormina auf Sizilien hat heute der G7-Gipfel begonnen. Es handelt sich zwar um ein informelles Treffen, das heißt, es werden keine verbindlichen Beschlüsse gefasst. Doch Themen gibt es genug. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Sicherheitspolitik, aber auch der Klimaschutz und die Handelspolitik. Rolf Bühlmann in Taormina, US-Präsident Trump ist unter anderem gegen den Freihandel, hält auch nicht viel vom Klimaschutz. Keine guten Voraussetzungen für einen harmonischen Gipfel?
Wahrlich nicht. Wahrlich alles andere als gute Voraussetzungen. Im Gegenteil, sind mit die schlechtesten Voraussetzungen, die man sich vorstellen kann. Denn es sind ja zwei sehr zentrale Ideen dessen, was die G7 bislang vertreten haben. Und dass die neue US-Regierung, der neue US-Präsident Trump, jetzt dermaßen diametral entgegengesetzte Positionen vertreten, das führt natürlich dazu, dass die Gespräche ja eindeutig belastet sind.
Wird denn Trump Gegenwind erfahren auf dem G7-Gipfel 6-1? Wie sieht das aus?
Er wird sicherlich Gegenwind erfahren, ja. Aber ob es nun 6-1 oder 1-6 ist, das liegt wohl im Auge des Betrachters. Donald Trump tut das ja öfter, dass er konträre Positionen vertritt, auch um sein Gegenüber zu versichern, als Einstieg quasi in Verhandlungen. Möglicherweise ist das etwas, was er gerade auch praktiziert. Dann wiederum hat er im Wahlkampf in den USA so deutlich Position bezogen gegen das, was er schädliche Klimaschutzabkommen genannt hat, die der US-Wirtschaft schaden, die Jobs dort vernichten würden, dass er von dem Pferd eigentlich gar nicht mehr runterkommt. Da muss er eigentlich dagegen sein. Er kann schlecht neue Klimaschutzabkommen auf internationaler Ebene abschließen, ohne die eigene Kernwählerschaft vor den Kopf zu stoßen.
Trump ist ja oder stellt ja jedes Handelsabkommen in Frage, setzt auf Protektionismus. Die anderen G7-Länder sind eher für den Freihandel. Sind denn Ihrer Einschätzung nach die Gegensätze überbrückbar oder droht ein offener Streit, ja sogar ein Handelskrieg?
Ein Handelskrieg, glaube ich, droht nicht. Das würde beiden Seiten doch sehr schaden. Da hätte keiner was von. Aber das heißt nicht, dass es in dieser Frage irgendwelche Einigkeit geben kann. Jedenfalls nicht, wenn beide Positionen so beibehalten werden, wie sie im Moment aussehen. Denn die sind tatsächlich nicht vereinbar. Und wir hören aus den Delegationen auch, dass die Geduld ein bisschen endet mit der Trump-Regierung. Diese Forderung nach bilateralen Handelsabkommen an europäische Staaten ist ja albern. Es wird keine bilateralen Handelsabkommen geben zwischen, sagen wir mal, Deutschland und den USA. Denn es gibt nur noch Abkommen zwischen der Europäischen Union und der USA. Das weiß die US-Regierung auch. Deswegen fragt man sich natürlich auch, was soll diese Forderung immer wieder? Erklärt sich das wirklich nur damit, dass man eben die andere Seite verunsichern möchte? Oder was genau soll das?
Das heißt, es gibt auch keine Einigung über die Flüchtlingspolitik. Das Thema war aber gerade Gastgeber Italien besonders wichtig.
Dort gibt es mittlerweile unterschiedliche Meldungen. Also wir haben gehört, dass die USA in dieser Frage darauf bestanden hätten, eine Passage aus dem Abschlusspapier zu streichen, in der auch die Vorteile der Flüchtlingsbewegungen von Migration insgesamt erwähnt wurden, dass es also durchaus positive Aspekte auch geben kann. Und dass die USA darauf beharrt hätten, dass man in dieser Frage wirklich ganz hart nur um Sicherheitspolitik reden muss. Was genau das ist, was zum Beispiel die Nichtregierungsorganisationen, die hier rund um Taormina demonstrieren, verhindern wollen. Die haben gesagt, da geht es eben um mehr als nur Sicherheitspolitik. Das muss man weitergreifen, dieses Thema. Jetzt gibt es auch neue Berichte in italienischen Medien, nach denen Gentiloni, der G7-Vorsitzende, der italienische Ministerpräsident, angedeutet habe, man habe durchaus miteinander reden können. Da müssen wir, glaube ich, abwarten, wie die Abschlusspapiere aussehen.
Trump hat ja das Pariser Klimaschutzabkommen in Frage gestellt. Können die anderen Staats- und Regierungschefs Trump möglicherweise von einem Ausstieg abhalten und umstimmen?
Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, da kann ich als ehrliche Antwort nur sagen, ich weiß es nicht. Wir sind nicht dabei bei den Gesprächen. Das ist ja das Besondere an diesem G7-Format, dass es wirklich in kleinster Runde hinter verschlossenen Türen stattfindet. Deswegen tue ich mich auch sehr schwer, die Stimmung einzuschätzen. Bei dem, was wir öffentlich gesehen haben, war klar zu erkennen, dass es klare Differenzen und Diskrepanzen gibt. Da hatte ich nicht den Eindruck, dass beide Seiten sich aufeinander zubewegt haben. Aber man soll nie, nie sagen. Und wir müssen wirklich abwarten, wie dieser Gipfel endet und wie es dann noch weitergeht beim G20-Gipfel in wenigen Wochen in Hamburg.
Herr Bühlmann, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Morgen soll es ja auch ein Abschlussdokument geben. Wird da etwas Konkretes enthalten sein?
Nach derzeitigem Stand würde ich sagen, das wird ein eher inhaltsleeres Dokument. Aber ich hoffe, dass ich mich irre und dass wir morgen einen großen Durchbruch erleben und ein wunderbares Gipfelabschlusspapier vorgelegt bekommen.
Aus Taormina war das Rolf Bühlmann. Der G7-Gipfel ist die letzte Station der ersten Auslandsreise von Präsident Trump. Für den 70-Jährigen war die Reise zugleich eine Gelegenheit, zumindest etwas den innenpolitischen Problemen zu Hause zu entfliehen oder aber davon abzulenken. Hören Sie aus Washington einen Kommentar von Andreas Horchler.
Unterwegs einiges gelungen, zu Hause nicht. Donald Trumps erste Auslandsreise wurde von den eigenen Leuten gefeiert, einen Milliarden-Rüstungsdeal mit Saudi-Arabien schon im Vorfeld unter Dach und Fach gebracht, Partnerschaften gegen den IS-Terror und das Regime in Teheran vorangebracht, eine gute Figur in Israel gemacht, den Ton beim Papst getroffen, den NATO-Partnern ins Stammbuch geschrieben, dass Amerika nicht mehr alles zahlen wird und Europa verdeutlicht, dass er beim Klima, beim Handel und bei der Sicherheit andere Vorstellungen als Brüssel hat. Ein Präsident, der Kante zeigt. Ja, Demokraten und liberale Medien schämten sich fremd wegen des lapidaren Eintrags in das Gästebuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem zum Beispiel, wegen der schwerfällig vorgetragenen Teleprompter-Texte, wegen des nicht stattfindenden Händchenhaltens mit Ehefrau Melania, die ihre Hand zurückzog, wegen des Vordrängelns in Brüssel. Kleinigkeiten, die einem Politneuling verziehen werden dürfen. Zu Hause erwartet Trump ein großer Problemberg, den hübsche Bilder von der Reise nicht hinter der Kulisse verschwinden lassen. Da wäre die Trump-Agenda. In Abwesenheit rechnet das unabhängige Haushaltsbüro aus, dass die Gesundheitsreform des Präsidenten auch im zweiten Anlauf mehr als 20 Millionen nicht krankenversicherte Amerikaner hervorbringen wird. Gewiss manche seiner Unterstützer, die im Wahlkampf jubelten, als Trump Repeal and Replace Obamacare in einer Endlosschleife wiederholte, zurücknehmen und ersetzen, immer mehr Bürger setzen dahinter immer größere Fragezeichen. Trumps Haushaltsplan mit massiven Einschnitten im Sozialbereich, bei der Umwelt und im Außenministerium bekommt von einigen republikanischen Senatoren die Note Dead on Arrival. Das Papier kommt als politische Leiche im US-Kongress an, der über Finanzen wacht und Gesetze verabschiedet oder eben nicht. Der Einreisestopp für Menschen aus vornehmlich muslimischen Ländern erneut von einem Berufungsgericht gestoppt. Wenn der republikanische Bewerber um den Abgeordnetenposten im fernen Montana am Wahltag einen Reporter schlägt, wirkt das wie eine Spitze der vielen Probleme, die zu Hause auf Donald Trump warten. Und da wäre noch der Elefant im Raum. Russland, die Wahl, die vermuteten Verbindungen zwischen den Leuten des Präsidenten und dem Kreml, die Rolle des kurzzeitigen nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn und anderer Trump-Vertrauter, die angeblich versuchte Einflussnahme des Präsidenten auf laufende Ermittlungen, das Ausplaudern hochgeheimer Informationen gegenüber dem russischen Außenminister Lavrov. Es ist nichts gewesen. Dabei bleiben Trump und Putin. Aber immer weniger Amerikaner wollen das glauben. Mehrere Kongressausschüsse und ein Sonderermittler prüfen jetzt das Material, Ausgang ungewiss. Nach der Entlassung von FBI-Direktor Comey scheint sich für Donald Trump zu bewahrheiten, du kannst dich mit den Geheimdiensten anlegen, gewinnen kannst du nicht gegen sie. Unterwegs gelang Donald Trump manches, wenn es auch gelegentlich unangenehm für die Partner zum Beispiel bei der NATO und der EU war. Das in den USA in Teilen positive Fazit der ersten Auslandsreise ist allerdings angesichts des Problembergs zu Hause schon verblasst, bevor die Präsidentenmaschine Air Force One wieder amerikanischen Boden berührt.
Andreas Horchler kommentierte. Und zu den Problemen von Trump in den USA gehört weiterhin die Untersuchung von illegalen Russland-Kontakten. Jetzt ermittelt das FBI offenbar auch gegen den Trump-Schwiegersohn Kushner. Aus Washington meldet sich Martina Butler.
Die Ermittlungen in der Russland-Affäre erreichen Donald Trumps engsten Kreis. Nach Berichten der Washington Post und des Senders NBC ist dessen Schwiegersohn Jared Kushner im Visier der Bundespolizei FBI. Die Untersuchungen bedeuten aber nicht, dass Kushner eines Verbrechens beschuldigt wird. Das betont auch Washington Post-Reporter Matt Zapatowski auf CNN.
Wir sagen nicht, dass er angeklagt wird oder dass er im Zentrum der Ermittlungen steht, aber er gehört jetzt mit dem ehemaligen Wahlkampfmanager Paul Manafort und Michael Flynn zu der Gruppe von Leuten, für die sich das FBI interessiert.
Kushner hat sich im Dezember mit dem russischen Botschafter in den USA und einem Moskauer Bankier getroffen. Das FBI geht offenbar davon aus, dass Jared Kushner relevante Informationen haben könnte, die für die Ermittlungen interessant sein könnten. Eine der Anklägerinnen im Watergate-Skandal, Jill Wine Banks, erklärt, wie ernst die Sache für den 36-Jährigen ist.
Er sollte besorgt sein, je nachdem, wie viel er weiß oder was er gemacht hat. Wie man ihn bezeichnet, ob als Verdächtiger oder nicht, das ist nicht wichtig. Es geht darum, was hat er wann gemacht, was der Präsident wusste und wann.
Die Treffen im Dezember hat Kushner nach Angaben der New York Times nicht auf dem Fragebogen für die Freigabe als Geheimnisträger erwähnt. Er hat dem FBI später erklärt, er würde das nachtragen. Kushner ist sowas wie Trumps Superman, sein engster Berater im Weißen Haus, zuständig für die Beziehungen zu China und Kanada, eine Grundüberholung der Regierung und den Friedensprozess im Nahen Osten. Donald Trump vertraut dem Ehemann seiner Tochter Ivanka. Der werde einen guten Job machen, war sich Trump sicher. Kushner ist derzeit mit dem US-Präsidenten beim G7-Gipfel in Italien. Sein Anwalt erklärte, dass Kushner mit allen Ermittlungen kooperieren werde. Jill Wine-Banks meint, dass der enge Trump-Berater womöglich auch persönliche Beziehungen mit russischen Vertretern gepflegt haben könnte.
Vielleicht hat er über die Russland-Ermittlungen hinausgehende Kontakte. Er könnte finanzielle Probleme haben. All die Dinge, die er mit den russischen Banken besprochen hat, das könnte zusammenhängen oder auch nicht. Es könnte sein, dass er sich selbst schützen muss. Es ist schwierig für ihn und den Präsidenten, dass sie beide im Weißen Haus sind und dass sowas los ist.
Die finanziellen Verflechtungen von Kushner und dem Immobilienimperium seiner Familie, dem er bis Januar vorstand, könnten die Ermittler womöglich interessieren, mutmaßt auch Trump-Biograf Timothy O'Brien.
Die Frage, die es gibt, ist, hat Kushner versucht, für sein Familienunternehmen oder seine Familie Kredite zu bekommen, zu einer Zeit, in der es Sanktionen gegen die Bank gab, mit der er gesprochen hat, und Sanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise.
Im Kongress beschäftigen sich mehrere Ausschüsse mit der Frage, ob es mögliche Russland-Kontakte von Trumps Team im Wahlkampf gab und ob Russland die Wahl manipuliert hat. Ein unabhängiger Sonderermittler leitet die Untersuchungen. In Washington wird mit Spannung auf die Aussage des gefeuerten FBI-Chefs gewartet, die bald kommen soll. Bewiesen ist noch nichts, aber die Fragen nehmen zu und Trump wird das Thema Russland-Kontakte auch auf absehbare Zeit nicht los.
In Ägypten hat es in den vergangenen Monaten immer wieder Anschläge auf koptische Christen gegeben. Heute ist es erneut zu einem Terrorangriff gekommen. Mehrere bewaffnete Männer stürmten einen Bus in der Nähe der Stadt Al-Minya. Dabei wurden mindestens 23 Menschen getötet. Anna Usius berichtet.
Die Angreifer kamen aus der Wüste. Mit Geländewagen hätten sie den Reisebus umzingelt, berichten Augenzeugen. Die Attentäter, mindestens 10 Männer, schwer bewaffnet, vermummt in Soldatenuniformen. Sie eröffneten sofort das Feuer auf den Bus. Koptische Vertreter berichten, in dem Bus seien zahlreiche Kinder gewesen. Es habe sich um einen Ausflug vor allem für Kinder gehandelt. Die koptischen Christen aus der benachbarten Provinz Beni Suef waren offenbar mit mehreren Fahrzeugen auf der Wüstenstraße unterwegs, um ein nahegelegenes Kloster zu besichtigen. Das Kloster des heiligen Samuel liegt abgelegen in der Wüste, rund 220 Kilometer südlich von Kairo. Auf der Straße, die zum Kloster führt, wurden die Kopten von den Angreifern abgefangen und der Bus beschossen. Unklar ist, wie die Terroristen von dem geplanten Ausflug erfahren haben und warum die Kopten bei ihrer Fahrt keinen Polizeischutz hatten. Denn in den vergangenen Monaten kam es in Ägypten immer wieder zu Übergriffen auf die christliche Minderheit. Bei 2 Bombenanschlägen am Palmsonntag starben in Alexandria und Tanta mehr als 40 Menschen. Damals bekannte sich die Terrororganisation Islamischer Staat zu den Anschlägen. Ebenso im Dezember, als bei einem Attentat in einer Kirche in Kairo fast 30 Menschen starben. Ein Ableger des IS ist auf der Sinai-Halbinsel aktiv. Dort kommt es immer wieder zu Übergriffen auf Christen. Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat den Nationalen Sicherheitsrat zu einer Sondersitzung einberufen. Nach den Anschlägen im April hat er einen 3-monatigen Ausnahmezustand ausgerufen, der immer noch gilt. So können Sicherheitskräfte beispielsweise ohne Haftbefehl Verdächtige festnehmen. Noch immer werden 17 mutmaßliche Islamisten im Zusammenhang mit den Anschlägen im April gesucht. Die Behörden haben eine Belohnung ausgesetzt. Unklar ist, woher die Attentäter kamen. Vor einigen Tagen hatte eine extremistische Gruppierung in einer IS-Publikation neue Anschläge in Ägypten angekündigt und Muslime dazu aufgerufen, christliche und staatliche Einrichtungen zu meiden. Ob es sich dabei um eine Warnung für den heutigen Anschlag handelte, ist noch unklar. Der Anschlag ereignete sich unmittelbar vor Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan, eine wichtige Zeit für gläubige Muslime. 10% der mehr als 90 Millionen Einwohner Ägyptens sind Kopten. In der Regel leben Christen und Muslime in Ägypten weitestgehend friedlich zusammen. Mehrere islamische Geistliche, darunter der ägyptische Großmufti, verurteilten den Anschlag.
In Großbritannien haben die Parteien nach dem Terroranschlag den Wahlkampf ausgesetzt. Heute ist er wieder aufgenommen worden. Die Briten wählen in knapp 2 Wochen ein neues Parlament. Zugleich versuchen die Sicherheitsbehörden weiterhin möglichen Unterstützern des Attentats von Manchester auf die Spur zu kommen. In diesen Minuten soll eine Pressekonferenz stattfinden. Aus London, Silvia Tieks.
Auch heute durchsuchte die Polizei wieder Wohnungen und Geschäfte in Manchester auf der Suche nach Komplizen des Selbstmordattentäters Salman Abedi. Ein weiterer Verdächtiger wurde festgenommen. Damit sind derzeit 8 Männer in Gewahrsam. Fest steht, der 22-Jährige hatte in Manchester sowohl Kontakt zu kriminellen Banden als auch zum Umfeld mutmaßlicher Terroristen. Der kommende Montag ist hier ein Feiertag. Entsprechend viele Veranstaltungen gibt es im ganzen Land und sie werden stattfinden, sagte Innenministerin Amber Rudd. Die Polizei wird sich mit den Organisatoren all dieser Veranstaltungen zusammenschließen, damit sie all die Unterstützung bekommen, die die Leute haben wollen. Militärpräsenz wird auch sichtbar. Das Ganze wäre nicht nötig, wenn der Krieg gegen den Terror funktioniere. Mit dieser Ansage meldete sich Oppositionschef Jeremy Corbyn heute zu Wort und er schaltete damit zurück in vollen Wahlkampfmodus. Wir müssen mutig genug sein, um zuzugeben, so Corbyn, dass der Krieg gegen den Terror nicht funktioniere.
We must be brave enough to admit that the war on terror is not working.
Und Corbyn setzte noch einen drauf. Würde seine Labour-Partei die Regierung führen, würde die Außenpolitik die Bedrohung durch den Terror für Großbritannien verringern, anstatt sie zu erhöhen. Im Innern würde Labour mehr Geld für Polizei und Rettungsdienste zur Verfügung stellen. Krass fanden das wörtlich konservative Regierungsvertreter. Ein Schlag unter die Gürtellinie. Corbyn nutze die Tragödie von Manchester aus, um Stimmung gegen den politischen Gegner zu machen. Der Anschlag habe nichts mit Sparmaßnahmen im öffentlichen Dienst zu tun. Auch bei den oppositionellen Liberaldemokraten kam Corbyns Vorstoß nicht gut an. Jetzt sei der völlig falsche Zeitpunkt für diese politische Attacke, schimpfte der liberale Parteichef Tim Farron.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Viele Flüchtlinge kommen ohne Dokumente oder Pass nach Europa. Bei der Identifizierung kann daher die Technik durchaus helfen. Nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist den deutschen Asylbehörden im vergangenen Jahr eine moderne Software angeboten worden, die helfen kann, die Herkunft der Flüchtlinge festzustellen. Doch zunächst kam sie nicht zum Einsatz. Anja Günther berichtet.
Bei der Identifizierung von Asylantragstellern in Deutschland gibt es Lücken im System. Das soll sich ändern. Seit Anfang des Monats testet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine Software, die helfen soll, die tatsächliche Identität und Herkunft eines Flüchtlings zu erkennen. Nach Angaben von Lisa Häger, Sprecherin des zuständigen Bundesinnenministeriums, handelt es sich bei der Software um ein Assistenzsystem für die Sprach- und Gesichtserkennung. Zur Frage, warum die Behörden eine solche Software nicht schon längst nutzen, erklärte Häger, für einen Einsatz müssten bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.
Das bedingt, dass die entsprechende Software natürlich auch in einer Kosten-Nutzen-Abwägung betrachtet wird und eben aber auch eine entsprechende Qualität besitzt, sowie eben auch den rechtlichen Anforderungen genügt.
Viele Experten halten ein modernes Spracherkennungssystem beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für unverzichtbar und fordern, mögliche datenschutzrechtliche Bedenken den Sicherheitsaspekten unterzuordnen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte zuletzt selbst darauf hingewiesen, dass beispielsweise 30% der Asylbewerber, die behaupten, aus Syrien zu sein, gar nicht von dort stammen. Ein solcher Fall ist auch der Bundeswehrsoldat Franco A., der verdächtigt wird, einen rechtsradikal motivierten Anschlag geplant zu haben. Der Ende April festgenommene gebürtige Hesse hatte monatelang ein Doppelleben geführt und sich als syrischer Flüchtling ausgegeben, was lange Zeit unentdeckt blieb, obwohl er kein Arabisch sprach. Ob Franco A. mithilfe einer Spracherkennungssoftware hätte früher enttarnt werden können, dazu wollte sich das Bundesinnenministerium im Detail nicht äußern.
Auch heute kann man noch an Masern sterben. Deswegen ist die Impfung weiterhin wichtig. Doch Eltern sehen das manchmal anders, lassen ihre Kinder nicht impfen. Ihnen könnten künftig Geldstrafen drohen, wenn sie sich der verpflichtenden Impfberatung verweigern. Aus Berlin Informationen von Jennifer Lange.
Im Kampf gegen Masern, Windpocken und Röteln will das Bundesgesundheitsministerium von einer Impfpflicht nach wie vor nichts wissen. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe setzt vielmehr auf Information und Aufklärung. Kitas sollen Impfmuffel in Zukunft beim Gesundheitsamt melden. Doris Bärbe-Schucht, Sprecherin des Gesundheitsministeriums zum geplanten Gesetzentwurf.
Wir gehen davon aus, dass es natürlich Familien gibt, die vielleicht die Impfungen vergessen haben, die diese U-Untersuchungen beim Kinderarzt nicht alle vollständig mitgenommen haben, die das einfach vergessen haben, ohne zu den schwer zu überzeugenden Impfgegnern zu gehören. Die wird man natürlich wahrscheinlich nur schwer erreichen.
Im Jahr 2015 waren nur knapp 93% der Schulanfänger gegen Masern geimpft. Das Ziel sind jedoch 2 Prozentpunkte mehr. Von SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach kam daher Lob für die geplante Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes.
Wir beobachten, dass die Impfpflicht nach wie vor also nicht ausreichend umgesetzt wird, dass also mehr Kinder ungeimpft bleiben, als wir erwartet haben. Es hat jetzt auch wieder schwere also Komplikationsfälle gegeben.
Vergangene Woche erst ist eine dreifache Mutter an den Folgen einer Masernerkrankung gestorben. Für Kinder geht eine Masernerkrankung häufig glimpflich aus. Für die Eltern, die sich zu Hause damit anstecken, kann die Erkrankung jedoch tödlich sein. Das Bundesgesundheitsministerium erhofft sich daher auch ein Umdenken der Eltern.
Es ist ja auch so, dass es nicht nur die Kinder, die nicht geimpft sind, sondern es gibt natürlich auch viele Erwachsene, die Impflücken haben. Und da besteht natürlich auch die Hoffnung, dass man diese Erwachsenen mit einer Impfberatung erreicht und dass die dann die Impfungen nachholen können.
Wollen Eltern ihre Kinder an einer Kita anmelden, müssen sie schon jetzt einen Nachweis vorlegen, dass sie ihr Kinderarzt zum Thema Impfen beraten hat. Können sie diesen Nachweis wiederholt nicht vorlegen, soll die Kita die Eltern beim Gesundheitsamt melden. Dazu war sie früher nicht verpflichtet. Das ist das Neue am geplanten Gesetz. Weigern sich die Eltern weiter, kann das Gesundheitsamt ein Bußgeld von bis zu 2.500 € verhängen. Dazu sagt Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte.
Ausreichend ist das aus unserer Sicht aber nicht, weil durch diese Informations- und Meldepflicht ist ja noch kein einziger Patient geimpft und geschützt.
Dass die Gesetzesverschärfung noch nicht ausreicht, findet auch Lauterbach.
Wir müssen tatsächlich darüber nachdenken, dass wir noch zusätzliche Sanktionen hineinbringen. Das können Geldstrafen sein oder der Ausschluss der Kinder von dem Zugang zur Kita.
Das Gesetz soll kommende Woche im Bundestag verabschiedet werden. Danach muss noch der Bundesrat zustimmen. Der sieht das Gesetz kritisch. Es störe das Vertrauen zwischen Eltern und Kita-Personal. Der Bundesrat sieht außerdem die Gefahr, dass Eltern ihre Kinder dann vielleicht gar nicht mehr in die Kita schicken.
Noch bis zum Sonntag geht der 36. Evangelische Kirchentag in Berlin und der Lutherstadt Wittenberg. Der Andrang ist weiterhin groß. Auch heute gab es zahlreiche Veranstaltungen. Eines der Schwerpunktthemen war Muslime in Deutschland. Zu einer Podiumsdiskussion mit dem Bundesinnenminister gekommen war auch ein ranghoher islamischer Theologe aus Kairo. Lothar Bauerochse fasst die Debatte zusammen.
Es war kein guter Tag, um über das friedliche Miteinander der Religionen zu sprechen. Noch während Thomas de Maizière in der Berliner Messehalle auf dem Podium saß, um mit Scheich Ahmed al-Tayyib aus Kairo über Toleranz zu sprechen, erreichte ihn die Nachricht vom Terrorangriff auf einen mit Christen besetzten Bus in Ägypten, bei dem mindestens 26 Menschen getötet und 25 verletzt wurden. Das Entsetzen in der vollbesetzten Messehalle war mit Händen zu greifen. Scheich al-Tayyib brachte es in Worte. Kein Mensch in Ägypten sympathisiere mit solchen Taten, kein Christ, kein Muslim. Schon zuvor hatte der ranghöchste Theologe der islamischen Welt jeglichen Terror im Namen der Religion verurteilt. Der Terror ist des Teufels, erklärte Scheich al-Tayyib unter starkem Beifall. Er kann kein Werk von Gottesgläubigen sein. Zugleich rief er Vertreter westlicher Religionen zu einem Schulterschluss auf. Gemeinsam und öffentlich müssten sie erklären, Schluss mit diesen Verbrechen im Namen von Religion, Schluss mit diesen Verbrechen auf Kosten der Schwachen. Thomas de Maizière griff den Gedanken unmittelbar auf.
An einem bestimmten Tag, an einem Tag des Friedens, an einem Tag, wo es viele terroristische Opfer gab, um 12 Uhr, gleichzeitig Muezzine und Glocken die Botschaft des Friedens über die ganze Welt erklingen lassen. Das wäre eine starke Botschaft des Friedens und das würde ich mir wünschen.
An vielen Stellen der Welt breitet sich derzeit eine fundamentalistische Lesart des Islam aus. Braucht der Islam deshalb eine Reformation? War die Frage auf einem weiteren Podium. Der Freiburger Islamwissenschaftler Abdelhakim Urgi bejahte das.
Wir brauchen einen Islam heutzutage, der gemäß unserem Grundgesetz und unseren westlichen Werten vereinbar ist. Alles, was nicht mit einem aufgeklärten, modernen Islam zu tun hat, hat bei uns hier in Deutschland und in dem Westen nicht zu suchen.
Die Reform sei vor allem eine Aufgabe der Muslime selbst. Urgis Appell daher.
Liebe Muslime, lasst uns gemeinsam den Himmel durch die Macht der reflektierenden Vernunft stürmen und Gott von dem Etablissement der konservativen Gelehrten und deren althergebrachten Wissenstradition befreien.
Die Islamwissenschaftlerin Nushin Atmachar wies darauf hin, dass die Verengung auf einen Islam, bei dem es vor allem auf die Einhaltung von Verhaltensregeln ankomme, erst eine Entwicklung des 19. und 20. Jahrhunderts sei. Reform des Islam bedeutet deshalb:
Als erstes muss eine Öffnung stattfinden, eine innermuslimische Öffnung gegenüber der Vielfalt des Denkens, die es in der Vergangenheit und in der Gegenwart gab, und zwar nicht nur des Denkens, sondern auch der Lebensweisen.
Dazu gehöre die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Muslime gegenüber religiösen Autoritäten, das Abrücken von einer fundamentalistischen Lesart des Islam und ein kritischer Umgang mit den religiösen Quellen.
Ein Bericht von Lothar Bauer-Ochse. Im Norden Chiles entsteht das größte Teleskop der Welt. Es wird künftig wesentlich schärfere Bilder aus dem Weltall liefern. Außerdem soll das Teleskop helfen bei der Suche nach einem erdähnlichen Planeten. Heute hat Chiles Präsidentin feierlich den Grundstein für die neue Anlage gelegt. Über das spektakuläre Projekt Ivo Marušek.
Die Supererde LHS 1140b ist etwas größer als unser Planet und kreist um einen roten Zwergstern im Sternbild Walfisch. Dieser Planet ist rund 40 Lichtjahre entfernt und gilt aktuell als spannendster Kandidat für ähnliche Bedingungen wie auf der Erde, also auch für außerirdisches Leben. Um mehr zu erfahren, bräuchte man allerdings stärkere Teleskope, als sie heute zur Verfügung stehen. Und das größte und stärkste Teleskop der Welt wird im Moment im Norden von Chile gebaut. Wir haben uns viel Zeit genommen, um herauszufinden, welcher Berg den klarsten Himmel hat, die meisten wolkenfreien Nächte und wo der Himmel am wenigsten flimmert. Dieser war der beste und deswegen bauen wir das neue Teleskop hier, sagt Rob Iveson, Wissenschaftsdirektor der Europäischen Südsternwarte. Für den Berg, den Cerro Armazones, hieß es allerdings, dass er seinen Gipfel verliert. Der musste Platz für die Plattform machen, auf der jetzt das neue Teleskop entsteht. Nach jahrelangen Vorbereitungen kann jetzt endlich der Bau beginnen. Chiles Präsidentin Michelle Bachelet hat den Grundstein für das ELT, kurz für extrem großes Teleskop, gelegt. Es soll wesentlich schärfere Bilder liefern und bedeutet damit einen großen Sprung für Astronomen wie Evine van Dishoek. Die Entdeckung von vielen verschiedenen Exoplaneten war vielleicht die wichtigste Entwicklung der Astronomie in den letzten Jahren. Wir wissen jetzt, dass sie sich stark von unserer Erde oder Venus, Mars oder Jupiter unterscheiden. Das ELT soll diese Planeten charakterisieren. Bis jetzt haben wir nur Hinweise über sie. Mit dem ELT können wir ihre Atmosphären vermessen und herausfinden, woraus sie bestehen. Schon seit den 60er Jahren nutzt die Europäische Südsternwarte die idealen Bedingungen, die in Chile für die Beobachtung von Sternen herrschen. Extreme Trockenheit, kaum Wolken am Himmel. Auch an der Entdeckung von LHS 1140b war die Europäische Südsternwarte mit ihrem schon etwas älteren Observatorium in La Silla in Chile beteiligt. Das ist natürlich wesentlich kleiner als das ELT. In Mainz wurde unterdessen schon der neue Hauptspiegel für das neue Teleskop gegossen. Es soll mit 39 Metern Durchmesser die bisher größten Teleskope noch einmal deutlich übertreffen. Mehr Spiegelfläche heißt auch mehr Licht und damit schärfere Bilder. Aber der Bau des neuen Teleskops in der Atacama-Wüste bedeutet enorme Herausforderungen. Roberto Tamay, der Programmmanager des ELT, sagt: Wir sind hier mitten im Nichts. Wir mussten erst eine Straße bauen, wir mussten die Plattform herstellen und es ist schon eine Herausforderung, die Einzelteile in Europa oder wo auch immer herzustellen. Aber noch größer ist die Herausforderung, sie hierher zu bringen mit dieser langen Transportkette. Und dann muss alles hier bei dieser Trockenheit und der starken Sonneneinstrahlung auf diesem Berggipfel montiert und eingebaut werden. Deswegen müssen die Forscher sich auch noch etwas gedulden, bis das neue Superteleskop die ersten Bilder liefert. Erst in 7 Jahren soll es soweit sein, aber dann könnte das ELT helfen, herauszufinden, ob auf LHS 1140b im Sternbild Walfisch wirklich Wasser und damit vielleicht auch Leben existiert.
Informationen von Ivo Marušek. So viel für heute im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Andreas Flocken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.